das Weihnachtswunder.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
So, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der Paarflüsterei mit einer neuen Geschichte, einer wahren Geschichte.
Spoiler vorab. Es gibt ein Happy End.
Das ist doch schön.
Ja, wir haben uns nämlich gedacht, die Nachrichten und insgesamt die Situation momentan, auch außerdem vor Weihnachten, alle super gestresst, ist hart genug. Wir brauchen was Positives. Ja, aber in dieser Geschichte gab es auch ziemlich harte Zeiten. Und das Schöne ist aber, wir werden sehen, dass es sich lohnen kann zu kämpfen.
Es geht um eine sehr nette Familie eigentlich. Und die Hauptrolle dabei spielt Sophie, das ist nämlich die Tochter, denn die hat einen weitreichenden Entschluss gefasst, der jede Familie tief erschüttern würde.
Was ist passiert?
Sophie konnte sich noch ganz genau an den Moment erinnern, als sie diesen Entschluss gefasst hatte, von dem Andrea gerade erzählt hat. Den Entschluss nämlich, ihre Familie zu verlassen.
Es war an einem kalten Novemberabend und der Streit mit ihrer Mutter hatte sich wie ein Sturm aufgebaut, der kein Ende nehmen wollte. Du denkst, das Leben wartet auf dich mit offenen Armen, aber du wirst sehen, wie hart die Welt da draußen wirklich ist. Das hat ihre Mutter geschrien, so wie sie immer schrie.
Und Sophies Papa stand nur schweigend in der Ecke, während der Leon, Sophies älterer Bruder, sich demonstrativ mit seinen Kopfhörern ins Schlafzimmer zurückgezogen hat. Lasst mich alle in Ruhe und leckt mich am Arsch.
Es war ein typisches Szenario in dem Zuhause geworden. Alle irgendwie gegeneinander, niemand wirklich füreinander und ein Miteinander gab es auch nicht. Offenbar eine schlechte Ehe, die ja auch immer auf die Kinder ausstrahlt.
Die Spannungen haben sich über Jahre aufgebaut und als Sophie in die 7. Klasse gekommen war, ließen ihre schulischen Leistungen abrupt nach. Sie hatte besonders mit Mathe und Chemie zu kämpfen, was ich übrigens gut verstehen kann.
Ja. Ich auch.
Auf jeden Fall hat sie grundsätzlich sich so den Anforderungen der Schule nicht so ganz gewachsen gesehen. Auch die Erwartungen ihrer Eltern waren aus ihrer Sicht viel zu groß. Jahrelange Kämpfe folgten, in denen ging es dann immer wieder um das Gleiche.
Und ganz besonders schwer war der ständige Vergleich mit ihrem Superbruder Leon. Er war in Sophies Augen das Lieblingskind.
Der mit den Kopfhörern.
Ja, der mit den Kopfhörern. Er hatte beste Noten, spielt Klavier, die Lehrer loben ihn in den höchsten Tönen. Warum kannst du dir nicht mal ein Beispiel an Leon nehmen? Dieser Satz ist natürlich so selbstwertschwächend unter uns, dass es kaum schlimmer geht.
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frustration der Eltern, wenn der Ältere, weißt du, wenn der schon gut funktioniert und da läuft dann alles und dann ist plötzlich, kommen ganz neue Probleme ins Haus, mit denen die Eltern dann nicht gerechnet hatten. Aber es ist natürlich diese vergleichende Nummer, das ist ganz schwierig.
Ich kann da gar nicht mitreden, weil ich ja ein Einzelkind bin.
Nein, bei mir ist das ähnlich gewesen. Ich habe einen Bruder, damals in der Schule hat das nicht so ganz auf die Reihe bekommen und hat dann da aus der Sicht meiner Eltern, nicht aus meiner Sicht, aber aus der Sicht meiner Eltern eher Probleme gemacht.
Echt? Und haben die dann zu ihm auch gesagt, schau doch mal, der Markus, der macht das so toll und der ist gut in der Schule und du nicht?
Lass es uns mal so sagen, ich kann mich an keine Situation erinnern, aber ich weiß, dass ich immer der war, bei dem alles gut und einfach ging. So haben es meine Eltern erzählt. Mhm. Allein wenn er das schon hört, weiß er schon, dass es bei ihm nicht so ist. Da müssen sie ihm gar nichts sagen.
Mhm. Also ich persönlich muss sagen, ich kenne das. Also ich hatte zum Beispiel seit der Grundschule eine beste Freundin, die ich jetzt schon seit weit über 50 Jahren kenne. Und die wurde mir dann immer vorgehalten, besonders von meinem Vater, meinem Bonuspapa. Der hat immer gesagt, nimm dir doch mal ein Beispiel an der Anja. Die lernt so brav und die ist so gut in der Schule. Und deswegen mit mir konnte man niemanden vergleichen, weil ich war jetzt schulisch nicht unbedingt der der Überflieger.
Aber wo du es gerade sagst, ich glaube, es geht allen Kindern so, weil jedes Kind kam doch schon mal aus der Schule und hat gesagt, wenn es eine schlechte Note geschrieben hat, aber die anderen waren noch schlechter.
Ja, genau.
Warum sagen Kinder sowas?
Das macht der Konsti ständig.
Machen unsere Kinder auch. Warum machen sie sowas? Weil sie sich vergleichen.
Ja. Aber der Schnitt war so schlecht.
Ja, genau.
Ich der Schnitt vier, war voll
aber
daneben.
Aber das kommt nur deswegen, weil wir natürlich auch irgendwann mal gefragt haben, und wie waren denn so die anderen?
Ja, ja, klar. Na? Aber im Grunde kann man festhalten, wer will schon verglichen werden? Auch nicht mit dem Ex oder der Ex. Oder kennt ihr das? Also ich höre das oft, wenn die Frau richtig sauer ist und sagt, wissen Sie, bei meinem Mann, dann sagt er, wenn ich was gekocht habe, bei meiner Mutter, da schmeckte das besser.
Hardcore.
Und da denke ich mir so, meine Herren, ich meine, das auch wenn es so ist, ihr müsst doch auch nicht immer alles sagen.
Zurück zur Geschichte. Der Leon, also der Bruder mit den Kopfhörern, selbst hat kaum was in Streitsituationen gesagt. Er ist meistens still, zieht sich in seine Welt zurück und versucht den Konflikten in der Familie schnellstmöglichst aus dem Weg zu gehen.
Also die Sophie hat ihm das schon auch ganz schön übel genommen, was total verständlich ist, ist ja klar. Weil sie hätte sich schon irgendwie gewünscht, er wird da mal für sie einstehen. Und er hat sie da dann schon im Stich gelassen. So hat es Sophie zumindest gefühlt.
Vielleicht war es von Sophie auch nicht ganz fair, aber in ihrem Schmerz hat sie dann ihren größeren Bruder zu einem Teil der Probleme erklärt, die sie letztendlich von zu Hause fortgetrieben haben.
Es gab die Großmutter, also die Mama-Mama, und die war damals Sophies einzige Vertraute, wie sie später sagt. Und von ihr hat sie sich als einzige wirklich verstanden gefühlt. Und die hörte ihr zu, tröstete, wenn Sophie weinte, und hat sie auch sehr, sehr oft verteidigt. Aber sie war ja auch die Mutter von Sophies Mutter und damit natürlich auch nicht wirklich neutral.
Und auch die liebe Großmutter kann nicht verhindern, dass Sophie immer tiefer in eine Spirale aus Trotz, Wut und Verzweiflung rutscht. Sie beginnt, sich mit Freundeskreisen zu umgeben, die ihre Eltern als schlechten Einfluss bezeichnen und ist mehr als einmal kurz davor, die Schule komplett hinzuschmeißen.
Um ihr Recht als schlecht knechtet sie sich bis zur 10. Klasse irgendwie durch. Und das ist auch das Jahr, in dem Sophie 17 wird.
Und dann kommt der Tag, an dem sie endgültig geht. Sie packt in der Nacht, stopft etwas Kleidung, zwei Bücher, ihre Ersparnisse und ein Foto von ihrer Großmutter in einen alten Rucksack und stiehlt sich wirklich einfach davon.
Der Abschied ist wortlos. Und sie hinterlässt dann einen Zettel, auf dem nur steht: Ich komme schon klar, macht euch keine Sorgen.
Wie wir uns wahrscheinlich alle vorstellen können, sind die ersten Wochen sehr, sehr hart. Für Sophie, aber auch natürlich für ihre Familie, da kommen wir später drauf. Sie übernachtet abwechselnd erstmal bei Freunden und nimmt Gelegenheitsjobs an, um das Ersparte nicht ganz aufzubrauchen und einigermaßen über die Runden zu kommen.
Und wir alle fragen uns jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr auch, gell? Als die Eltern das erfahren haben, also morgens aufgestanden sind, diesen Zettel entdeckt haben, wie haben die denn reagiert? Und was haben sie unternommen? Weil Sophie ist ja auch 17, noch nicht 18.
Genau. Diejenigen unter uns, die Eltern sind, können sich ja wahrscheinlich vorstellen, wie sich das anfühlen wird, wenn plötzlich ein Zettel da liegt und das Kind weg ist.
Ja, der totale Albtraum. Was würden wir machen, ne?
Ja, was würdet
ihr? Ich würde 110 anrufen.
Nein, natürlich nicht.
Das macht natürlich keinen Sinn.
Du würdest versuchen, Freunde anzurufen. Genau. Wir wissen, wer die Freunde unserer Kinder sind, ja, und würden dann mit denen sprechen und würden nicht sagen, wir wollen jetzt unser Kind haben, sondern vielleicht können wir mal mit ihm sprechen oder ihr sprechen.
Das ja, mit 17 ist es halt noch so eine Sache, noch nicht volljährig auch, das ist ja das Nächste.
Genau, aber trotzdem schon in einem Alter, wo du auch nicht mehr so einfach
sagen kannst, du kommst jetzt
nach Hause und zacki, zacki. Also
lass uns mal ganz kurz auf den Punkt, ob du jetzt mit 17 irgendwie weg bist oder dann mit 18, spielt überhaupt keine Rolle.
Ja, nee, das spielt tatsächlich keine.
Spielt überhaupt keine Rolle. Gerade, ja. Also auf jeden Fall bricht Sophie die Schule mitten in der 10. Klasse einfach ab, was jetzt meiner Meinung nach ein schlechter Move war. Das sage ich jetzt aber nur als Papa. Ja. Aber auch die Eltern einer Freundin, bei der sie dann erstmal untergekommen war, können sie nicht davon abhalten, weil die haben natürlich auch versucht, als Erwachsene ihr zu sagen, mach doch wenigstens die 10. jetzt noch zu Ende.
Die Eltern dieser Freundin haben sich aber insofern sehr bemüht, dass sie eine Anlaufstelle für Sophie gefunden haben, die sich zunächst mal um sie gekümmert haben. Also ich meine, die war zwar noch nicht volljährig, aber auch kein Kleinkind mehr und in den meisten größeren Städten gibt es hier tatsächlich passende Hilfsangebote.
Und Sophie konnte daraufhin, also aufgrund dieser Hilfsangebote, in einer betreuten Wohngruppe für Jugendliche untergebracht werden. Da war dann auch das Jugendamt eingeschaltet und so. In diesem Rahmen hat sich die Sophie dann auch stabilisiert und holt sogar später ihren Schulabschluss nach, als sie auch merkt, dass sie ohne den irgendwie nicht so weiterkommen wird.
Ja, und dieses Betreuungsangebot, das hilft ihr dann zwar ins Leben wieder zurückzukommen, gibt ihr ein Umfeld, Wohnen, was zu essen und eine gewisse äußere Sicherheit. Aber der Schmerz über den Bruch mit ihrer Familie bleibt natürlich da. Und der ist ja immer noch da. Der ist ja nicht plötzlich weg, nur weil man eine Wohnung hat. Mhm. Und sie schiebt ihn aber immer wieder beiseite. Die therapeutischen Angebote von dieser Wohngruppe, die lehnt sie konsequent ab. Sie will da nicht drüber reden.
Und an dieser Stelle können wir euch jetzt auch erzählen, dass mich damals Sophies Mutter aufgesucht hat, als Sophie das elterliche Haus verlassen hat, also kurz drauf. Mhm. Und wir haben dann herausgearbeitet, dass auch wenn das zwar der Auslöser war, es aber in den nachfolgenden Sitzungen vor allem um die Beziehung und um die Ehe mit Sophies Papa und auch den Umgang mit der ganzen Situation, für die sie sich gegenseitig dann die Schuld gegeben haben. Also das Ganze wurde dann auch nicht besser, sondern schwieriger.
Andrea, was kannst du in so einem Fall machen?
Also in dem Fall von Sophie oder Sophies Mama und Papa war es so, also A kam die Mutter, der Vater wollte nicht kommen. Und das ist ein Prozess und in diesem Prozess bei der Mutter war Trauer eigentlich die größte Rolle, die das Ganze gespielt hat, weil es gibt da gar nicht so viel zu tun, weil was willst du tun? Das Kind ist weg und das ist ja im Grunde viel, viel schwerer, dass du nichts tun kannst auszuhalten. Deswegen wollen Menschen ja auch immer lieber was machen.
Ich weiß nicht, ich würde mich damit nicht abfinden. Ich glaube, man könnte ja doch wenigstens versuchen, Briefe zu schreiben oder irgendwie den Kontakt zu finden, um da vielleicht wieder so eine Gesprächsbasis herzustellen.
Das ist völlig richtig, Markus, aber das geht nur, wenn der andere, also in dem Fall Sophie, das auch zulässt.
Natürlich.
Und das hat sie nicht. Hm. Und alles Weitere wäre übrigens auch für Eltern übergriffig.
Was meinst du alles weiter?
Übergriffig, wenn sie jetzt meinetwegen ihr aufgelauert hätten.
Ein Detektiv
oder,
engagiert.
Nein, kein Detektiv, sondern indem sie halt einfach sie weiter befeuert hätten. Das ist nicht okay.
Natürlich,
also wenn Sophie das nicht will. Und es gibt ja Gründe, warum sie dieses Elternhaus verlassen hat.
Es ist so schwer loszulassen. Also ich glaube, ich wäre gestorben. Die Vergangenheit holt uns irgendwann immer ein.
So, wir springen jetzt so ein paar Jahre in die Zukunft. Sophie lebt inzwischen alleine in so einer kleinen Einzimmerwohnung und hat vor kurzem dann ihr Fachabitur gemacht und das fand sie natürlich ganz toll. Sie will nämlich studieren und zwar Sonderpädagogik. Coole Sache.
Aus ihrer eigenen Geschichte heraus.
Wahrscheinlich, ja.
Es ist ein regnerischer Abend im Herbst, Sophie in eine Decke eingewickelt, auf dem Sofa liegend. Und wie man das ja so oft macht, scrollt Sophie gedankenlos durch ihr Handy, bis sie auf ein altes Foto stößt, das sie völlig unvorbereitet trifft.
Das Bild zeigt sie als kleines Mädchen, etwa so 6 Jahre alt, auf dem Schoß von ihrer Großmutter sitzend. Im Hintergrund ist der Weihnachtsbaum der Eltern zu sehen und der war geschmückt mit roten Kugeln und goldenen Lametta-Fäden.
Als sie ihre Oma sieht, wie sie Sophie auf dem Foto in den Armen hält, wird ihr ja warm ums Herz und Tränen laufen ihr übers Gesicht, sodass sie sogar aufstehen muss, um Taschentücher zu holen.
Weil sie aber so gut im Verdrängen war, hat sie ihre Gefühle schnell beiseite geschoben und sich wieder mit ihrem Handy abgelenkt. Aber irgendwas hat das Ganze mit ihr doch gemacht. Also das war so ein bisschen so, wie als wenn ein kleiner Samen gesät wurde.
Weil als wäre es choreografiert gewesen, starb kurze Zeit später die Oma ihrer besten Freundin, die sie in der schweren Zeit in den letzten Jahren sehr gut kennengelernt hatte aus dieser WG.
Sophie selbst hatte ihre eigene Großmutter schon seit Jahren nicht mehr gesehen und der Gedanke, dass sie womöglich auch sterben könnte, am Ende mit dem Gefühl, sie vergessen zu haben, hat sie nicht mehr losgelassen.
Ihr fragt euch jetzt sicher, wie das Leben in Sophies Familie währenddessen weiterging, ja? Und es ging natürlich weiter. Aber da war seitdem eine Leere, über die keiner wirklich gesprochen hat.
In ihrem Elternhaus war das Weihnachtsfest seit Sophies Weggang zu einer notwendigen Angelegenheit geworden, so nennen wir es mal. Der Baum wurde aufgestellt, die Oma kam, man aß zusammen, verteilte Geschenke, aber die Freude, die früher dazugehörte, die fehlte. Sophie fehlte.
Ihre Mutter, also Sophies Mama, diesbezüglich eine gute Lehrmeisterin, versuchte, diese Leere mit Arbeit zu füllen. Also auch gut im Verdrängen. Mhm. Ich habe heute Nachhilfe bis 22 Uhr, sagte sie ihrem Mann nicht nur an einem Abend, sondern an ganz, ganz vielen Abenden.
Warum Nachhilfe?
Die war Lehrerin. Er nickte nur, wollte die Situation genauso wenig hinterfragen wie seine Frau. Aber es war leichter, sich zu arrangieren, als den Schmerz zuzulassen, den natürlich er als Vater genauso hatte.
Na klar. Und der Leon auf der anderen Seite, der hat sich so ein bisschen in seine eigene Welt zurückgezogen. Der ist mittlerweile natürlich auch schon ausgezogen und arbeitet als Assistenzarzt. Und da war sein Terminkalender immer ziemlich voll und hat kaum Zeit gehabt, auch über die Vergangenheit nachzudenken, war voll im Krankenhausstress. Aber er dachte auch oft an Sophie und wie sie früher immer zu ihm aufgeblickt hatte, zu ihrem großen Bruder.
Bis Sophie dann älter wurde und sich alles zwischen den beiden veränderte. Er fragt sich regelmäßig, ob er hätte helfen können, damals, als die Dinge zu kippen begannen. Aber was hätte er tun sollen?
Und zur gleichen Zeit wurde Sophies innere Unruhe auch immer stärker. Sie war hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, ihre Familie zu sehen und der Angst vor vielleicht möglicher Ablehnung. Was, wenn sie mich gar nicht mehr wollen, sagte sie zu ihrer besten Freundin.
Das ist auch so verrückt, gell? Die ja. Familie würde wahrscheinlich einen Purzelbaum machen.
Also, unfassbar, gell?
Aber sie denkt sich, was ist, wenn die mich nicht mehr wollen?
Egal in welchem Alter, Kinder denken ja immer, sie machen den Fehler.
Ja, die Kinder haben oft das, ich bin schuld.
Ich bin schuld, ja. Ich mache den Fehler, genau. Ich bin schuld, egal, auch wenn die anderen schuld haben.
Auch wenn die Eltern sich trennen, das ziehen sich die Kinder an. Ja, ist
auf
schon
jeden
richtig.
Fall riet ihre Freundin, von der wir vorher schon gerade gesprochen haben, den Kontakt zu suchen und schlug vor, einen Brief zu schreiben. Das kommt ja immer gut an, hat sie gemeint.
Und schließlich greift Sophie tatsächlich zu Stift und Papier, etwas, was sie übrigens ewig nicht mehr gemacht hat, und schreibt ihrer Großmutter: Liebe Oma, ich weiß, es ist lange her, aber ich wollte dir sagen, dass ich ganz oft an dich denke. Wenn du möchtest, würde ich dich gerne zu Weihnachten besuchen. Nur dich. Ich bin mir nicht sicher, ob Mama, Papa und Leon mich sehen wollen. Bitte sag mir, wenn das eine schlechte Idee ist. Deine Sophie.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sie hat den Brief dann auch wirklich abgeschickt. Und später hat mir Sophies Mama mal erzählt, wie gerührt die Oma war und wie viele Steine ihr vom Herzen fielen. Und weil Sophies Mama ja ihre eigene Tochter ist, die so gelitten hat über so viele Jahre, rief sie umgehend bei ihr an.
Sophie hat mir geschrieben, hat sie dann gesagt. Und am anderen Ende der Leitung folgte eine lange Stille. Schließlich hörte sie die Stimme ihrer Tochter. Was? Was? Sie hat dir geschrieben? Ihre Mutter klang unsicher, fast ängstlich. Das kann ich total verstehen, wenn die sich auf einmal meldet nach so langer Zeit. Ja.
Aber schon auch freudig. Weil das ist doch eine ganz tolle Geschichte. Muss man aber erstmal einordnen können in der Situation. Auf jeden Fall hat die Großmutter erklärt, dass Sophie nur bei ihr vorbeikommen wollte. Aber vielleicht, hat sie gemeint, wäre es ja eine total gute Gelegenheit, euch alle wieder an den Tisch zu bekommen. Wie die Omas halt so sind. Gell?
Ja, genau.
Und Sophies Mama reagiert ein bisschen zögerlich. Nicht, weil sie das nicht will, sondern weil ihre Angst zu groß ist vor Zurückweisung.
Aber nachdem die Oma so sicher war, dass Sophie mehr Angst davor hatte, dass ihre Eltern sie gar nicht sehen wollten, war sie sich sicher, dass so eine Gelegenheit beim Schopf gepackt werden müsste. Und schließlich hat Sophie ja den ersten Schritt gemacht und sagt zu ihrer Tochter: Lass mich das mal machen, Kind.
Also sie geht die Oma zu
die
ihrer
Oma.
Tochter.
Ja, ja, ja.
Die Rückkehr der verlorenen Tochter.
Zu der Zeit in etwa fragte Sophies Mutter nach einem neuen Termin bei mir an, weil bis dahin habe ich lange nichts mehr von ihr gehört.
Und sie hat ihr erzählt, dass ihre Tochter ihrer Mutter, also der Oma, einen Brief geschrieben hat und war total aufgeregt. Und sie war vor allem unsicher, weil sie auf keinen Fall irgendeinen Fehler machen wollte, völlig verständlich. Und die Hoffnung war riesengroß.
Ja, und es stellte sich auch für mich tatsächlich so dar, als wenn Sophie wirklich die Hand gereicht hätte und nur darauf wartete, dass ihre Familie sie annimmt. Das war mein Gefühl.
Man kann die Ängste der Mutter total verstehen, ne? Aber wie habt ihr es dann geschafft, dass sie sich auf den Plan von der Oma einlassen konnte?
Naja, was hatte sie denn zu verlieren? In meinen Augen konnten alle nur gewinnen. Denn die Sophie hat sich in dem Brief ja nicht verweigert. Also es wäre was anders gewesen. Sie hätte gesagt, auf gar keinen Fall will ich die sehen oder so.
Nein, sie hat ja
sondern sie hat ja nur geschrieben von ihrer eigenen Angst, ob ihre Eltern sie denn überhaupt sehen wollen
was
würden.
Was ja schon Hände reichen
Was ja
ist.
Schon eigentlich genau. Beide Hände sind.
In diesem Brief war auf jeden Fall eine Brücke drin.
Absolut.
Und es war dann der 23. Dezember, als Sophie mit zitternden Händen vor das Tor zum Vorgarten ihrer Großmutter kam. Und immerhin waren ja doch 5 Jahre vergangen.
5 Jahre.
5 Jahre, seit sie zuletzt hier war.
Die Omi lag natürlich schon auf der Lauer und hat sofort die Tür geöffnet, noch bevor Sophie klingeln musste. Ihre Großmutter stand dort wie immer. Sie sah aus wie immer. Sophie, mein Kind, rief sie und nahm ihre Enkelin in den Arm, während es in den Augen der alten Frau vor Tränen nur so glitzerte.
Jetzt stellt euch doch mal diese Anspannung vor über so viele Jahre und so ein junges Mädel. Das ist eigentlich unglaublich, was da von denen abgefallen sein muss.
Und in Omis Haus war es wie immer warm, der Geruch von frisch gebackenen Keksen, der kleine künstliche Weihnachtsbaum in der Ecke geschmückt mit glitzernden Kugeln und handgemachten Figuren. Das machte sie, solange Sophie denken konnte.
Finde ich ja geil, dass die einen künstlichen Weihnachtsbaum hatte, die Oma. Ja.
Das muss ich schon sagen. Haben viele Omis.
Ehrlich?
Ja.
Aber nachdem die Omi dann Tee gemacht hat und sie eine Weile geredet hatten, sagt dann die Großmutter, deine Mutter weiß, dass du hier bist. Es ging nicht anders, ich musste es ihr sagen und ich hoffe, du verstehst das.
Und Sophie sieht ihre Oma an und sagt, was? Ich habe doch eigentlich gesagt, dass ich nur dich sehen will.
Natürlich wusste die Sophie von Omas Plan nichts. Und die Oma griff dann nach Sophies Hand und sagte, ich weiß das, Kind, aber deine Mutter ist auch meine Tochter. Und sie will dich so gerne sehen. Dein Vater übrigens auch. Und Leon. Der ist jetzt ein stattlicher junger Mann.
Das ist auch so ein Omaspruch, ne? Stattlicher
ja,
junger
stattlich.
Mann.
Ja, stattlich. Und ich kann dir nur sagen, wir alle haben dich unendlich vermisst.
Aber Sophie zog ihre Hand zurück. Oma, ich weiß nicht, ob ich das kann, sagt sie. Völlig verständlich. Was, wenn sie mich immer noch verurteilen?
Sophie, sagt dann die Omi mit fester Stimme, deine Familie hat Fehler gemacht, ja, aber glaub mir mal eins, sie wollen nichts mehr als dich wieder bei sich zu haben. Es wird nicht einfach, das weiß ich, aber wenn nicht jetzt, Sophie, wann dann? So kann's ja nicht weitergehen, sagt die alte Dame. Ja.
Und natürlich hat Sophie Angst, aber alle anderen genauso. Wir hatten vereinbart, dass die Oma Sophie vorschlagen könnte, dass zuerst Leon kommen soll. Und dann ein Befindlichkeits-Check-up gemacht wird, bevor dann die Eltern bei der Oma aufschlagen. Bei Oma selbst ist Sophie ja relativ gut und rasch auch angekommen.
Genau, und so hat es dann die Omi der Sophie auch angekündigt. Am frühen Abend klingelt es an der Tür und der Leon kam. So ein bisschen steif hat sich der Assistenzarzt da an der Tür benommen, aber mit einem schüchternen Lächeln auf jeden Fall. Und Sophie springt auf und fällt ihm in die Arme, während er sie hochhebt. Und einmal im Kreis dreht, wie im Film.
Endlich bist du wieder da, du Abtrünniger, hat er dann gesagt. Du hast mich ganz schön hängen lassen. Das sagt er schon ein bisschen ernst, aber mit einem zwinkernden Auge.
Auf jeden Fall hat der Leon natürlich von seinem Studium erzählt. Und dass er jetzt als Assi arbeitet, als Assistenzarzt und das ganz schön stressig ist. Und die Sophie sagt, dass sie auch studieren will. Und dann entsteht ein wildes Geplapper im Raum. Das ist ein bisschen wie früher.
Und dann fragt die Oma Sophie, ob sie bereit ist für den nächsten Besuch sozusagen.
Was für eine geile Omi.
Ja, die Oma ist cool, das stimmt.
Coole Omi.
Ja, und bisher lief es ja auch super. Und die Oma kann also den Plan genau so weiterverfolgen.
Sophies Herz rast, als ihre Großmutter zur Tür geht. Sie hört Stimmen im Flur, dann Schritte. Zuerst tritt ihre Mutter in den Raum. Sophie bemerkt, wie unsicher ihre Mami wirkt. Die Hände nervös so vor sich, ihr Vater hinterher, die Lippen zusammengepresst, irgendwie auch ein bisschen wie immer.
Ja, genau. Und das ist der sonst so eher ruhige Leon mit den Kopfhörern, der dann schließlich das Eis bricht. Er springt dann auf, bietet seiner Mutter den Stuhl an, lenkt den Vater an den Kaffeetisch, ganz der Assistenzarzt. Und nach dem ersten Schreckmoment für Sophie steht sie dann auf, um ihren Eltern auf Augenhöhe zu begegnen.
Ihre Mutter beginnt dann schließlich und sagt, Sophie, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es tut mir alles so wahnsinnig leid. Einfach alles. Und die Stimme war eigentlich kaum mehr zu hören, das war mehr ein Flüstern.
Mir auch, sagt Sophie schließlich. Ich meine, was soll man da auch groß sagen? Hier geht's um Gefühle. Sophie umarmt auch ihren Papa, der sehr unbeholfen ist und gleich erklärt, wie schwer es auch für ihn gewesen war, zu wissen, dass seine Tochter so gelitten hat und er nicht wusste, wie er helfen konnte. Und Leon erzählt, wie oft er an sie gedacht hat und dass er sich wirklich Vorwürfe gemacht hat, damals nicht mehr für sie da gewesen zu sein. Jedenfalls kamen sie ins Reden und das ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste.
Ich weiß nicht genau, ob man hier schon von Versöhnung sprechen kann, aber es war auf jeden Fall ein Anfang und zwar ein sehr, sehr guter.
Man fragt sich jetzt vielleicht, was war denn eigentlich der Auslöser? Und ich glaube, das haben sich in dieser Familie auch ganz viele gefragt, weil es war nicht dieser eine Auslöser, dieser eine Streit. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Ja.
Deswegen hast du anfangs auch gesagt, das kann eigentlich jeder Familie passieren. Es ist nichts Dramatisches passiert, wo man sich denkt, okay, das ist der Grund, dann passiert das und dann ist dein Kind weg. Es ist eine lange Entwicklung über lange Zeit. Ja. Ein Familienmitglied fühlt sich nicht mehr wohl, in dem Fall die Sophie.
Genau. Das waren lauter kleine, schleichende, traumatische Erfahrungen, die Sophie gemacht hat und die ihr einfach zugesetzt haben. Und irgendwann, mitten in dem Pubertätsdrama, hat es ihr den Schalter rausgehauen und sie hat sich nicht mehr ausgesehen. So, das passiert natürlich auch nicht in jeder Familie, in der solche Entwicklungen passieren. Ja, ist ja immer dauerhaft. Und bei ihr hat es halt dazu geführt, dass sie einfach von heute auf morgen abgehauen ist. Ich kenne übrigens einige solche Fälle. Ich habe auch im Bekanntenkreis jemanden, die ist mit 15 gegangen. Die hat selber geklingelt bei einer Wohngruppe und hat gesagt, ich möchte ab jetzt bei euch wohnen.
Krass, krass, krass.
15.
Verrückt, gell?
Ja.
Der Weihnachtsmorgen und der Weihnachtsabend.
Oma hatte die Sophie am Vorabend natürlich nicht nach Hause gehen lassen, sondern ihr ein Nachtlager wie früher bereitet.
Nachtlager ist
Kind,
schön.
Du bleibst hier. Am Morgen des Heiligabends erwachte Sophie also bei der Oma und das war ziemlich früh. Die Nacht hatte sie nämlich kaum geschlafen, weil der Abend vorher einfach zu überwältigend war.
Aber die Oma war schon auf. Sie hörte Geräusche aus der Küche und die Mutter und die Oma standen da am Küchentresen und haben, wie jedes Jahr, den traditionellen Weihnachtsglühwein gemacht.
Guten Morgen, sagt dann die Sophie aus dem Türrahmen. Beide Frauen drehen sich um und ihre Mama sagt, guten Morgen, mein Schatz. Eine unangenehme Stille entstand, aber es war das erste Mal seit 5 Jahren, dass ihre Mama zu ihr gesagt hat am Morgen, guten Morgen, mein Schatz.
Und die Mutter macht jetzt was richtig Gutes, denn sie sagt zu Sophie, ich hoffe, dass gestern war für dich okay, denn wir wollten dich nicht überrumpeln. Aber wir haben dich so sehr vermisst.
Und die Sophie sagt dann, naja, ich bin ja jetzt hier, oder? Und die Mutter nickt, ja, das bist du, ja, und ich bin so froh. Später hat sich die Oma dann für den Mittagsschlaf hingelegt. Leon und der Vater sind eine Runde spazieren gegangen und die Sophie hat zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, mit ihrer Mutter mal allein zu reden.
Weißt du, sagt ihre Mama schließlich, es gibt so vieles, was ich damals hätte anders machen sollen. Aber ich konnte es nicht. Ich dachte, wenn ich streng bin und dich dazu bringe, dich mehr anzustrengen, dann helfe ich dir. Aber ich habe nicht gesehen, wie sehr ich dich damit verletzt habe. Ich kannte es doch selbst nicht anders. Und weißt du, ich habe inzwischen Therapie gemacht.
Das hat mir so wehgetan, gibt Sophie dann zu. Ich habe mich immer mit Leon verglichen gefühlt. Für mich war das, als ob ich nie gut genug bin, egal was ich gemacht habe.
Und wie es natürlich so oft ist, oder eigentlich fast immer, war das ja nie die Absicht der Mutter. Ja, stattdessen hat die Mutter das getan, was sie selber konnte, nämlich denselben Druck aufzubauen, unter dem sie selber groß geworden ist. Und Sophies Opa war so ein richtig strenger Mann vom alten Schlag.
Und wahrscheinlich ist die Oma gerade deshalb so warmherzig und liebevoll, weil sie so die Strenge ihres Mannes ausgeglichen hat. Das gibt's ja ganz oft.
Und dann warst du plötzlich weg, flüstert ihre Mama zu Sophie. Ich habe dich so vermisst. Jeden einzelnen Tag meines Lebens habe ich an dich gedacht.
Und es waren tatsächlich dann diese Worte, die sie Sophie unerwartet getroffen haben, weil sie zum ersten Mal ihre Mutter nicht als die strenge, kontrollierende Frau von früher sah, sondern als jemanden, der selbst verletzt war und Fehler gemacht hatte und das auch noch zugab.
Und natürlich hat Sophie ihre Familie genauso vermisst. Und ihr müsst euch vorstellen, die Verbindung zwischen Eltern und Kindern ist existenziell. Also das kann man auch durch einen Kontaktabbruch nicht mal eben auflösen.
Aber es gibt viele Menschen, die den Kontakt abbrechen zu ihren Kindern oder diese zu ihren Eltern oder einem Elternteil. Ne? Das kommt nicht selten vor.
Also ich finde, es gibt schon natürlich einen Unterschied, warum man den Schritt gehen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel der Fall von Gewalt da ist, steht dann in einem anderen Licht da.
Das sehe ich schon auch so. Aber weißt du, Markus, meine Erfahrung ist, dass unglaublich viele Menschen den Kontakt abbrechen aus meiner Sicht Gründen, die es eigentlich nicht wert sind. Also das muss man mal ganz klar sagen, um irgendwelche Befindlichkeiten oder um irgendwelche, ja, Meinungsverschiedenheiten. Und ich denke, wenn wir wüssten, dass die Verbindung zu unseren Eltern auch über den Tod hinaus besteht, dann ist es doch umso wichtiger, einen guten Umgang zu finden.
Wie meinst du, dass unsere Beziehung zu den Eltern besteht?
Weil sie existenziell ist. Du kannst dich heute von Markus trennen, weil du sagst, okay, das ist eine Wahlbekanntschaft oder eine Wahlbeziehung, aber du kannst nicht sagen, ich trenne mich jetzt von meiner Mutter.
Ich muss aber sagen, dass jetzt zum Beispiel Sophie, die war ja in dem Alter von 17 Jahren, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch ein Alter, in dem man sich, wo auch die Lebenserfahrung noch nicht ganz so groß ist, wo man sich solche Gedanken machen kann.
Ja, genau.
Die Eltern haben ja versucht, da zu vermitteln, aber das hat nicht mehr geklappt, weil sie abgeblockt hat. Da ist dann natürlich dann das Kind in den Brunnen gefallen und man findet nicht so einfach einen Weg da wieder zurück.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, hätten die Eltern sowas denn vielleicht kommen sehen? Ich möchte jetzt mal für die Eltern sprechen und sage, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ich gehe immer davon aus, sie konnten es nicht anders, als sie es getan haben. Und natürlich heute mit der Erfahrung, die sie 5 Jahre später haben, kannst du dich fragen, ach, wenn ich das damals gewusst hätte, haben sie aber nicht.
Andrea, du hast gerade gesagt, unsere Verbindung, und das gilt für uns alle, zu unseren Eltern, geht auch über den Tod hinaus.
Ja.
Wie kann man dann einen guten Umgang finden? Wie sieht er aus deiner Sicht aus?
Ja, also wir müssen unterscheiden zwischen einer Verbindung und einer Verstrickung. Eine Verbindung ist was Gesundes, ja, und eine Verstrickung ist was, das fühlt sich total ungesund an. Das können ungelöste Verletzungen sein oder Wut oder Hass oder wie auch immer. Meine Mutter hat das gemacht, mein Vater hat jenes gemacht. Das ist keine gesunde Verbindung. Und ich sag mal so, ich glaube, in Anbetracht dessen, dass wir auch immer ein Teil unserer Eltern sind, ist es umso wichtiger, dass wir einen guten Umgang damit finden. Was irgendwas zwischen, ich muss nicht jeden Tag 3-mal mit meiner Mutter telefonieren, machen übrigens auch viele, was ich auch ein bisschen schwierig finde. Aber ein Kontaktabbruch rettet dich nicht davor, deine Verstrickungen aufzulösen.
Absolut.
Ganz klare Ansage.
Das müssen alle 17-Jährigen wissen. Und auch alle, die älter sind.
Es gibt auch welche. Ich hatte auch schon welche, die haben 25 Jahre und der Mann war 50.
Ich glaube, dass gerade jetzt in der Weihnachtszeit, es gibt ja viele liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denen es auch so geht, die Kontakte zu Eltern, Familienmitgliedern abgebrochen haben, jetzt ein bisschen ins Grübeln kommen. Und ja, vielleicht ist dieser Podcast der Anlass, wieder einen Schritt zueinander zu machen.
Alles, was wir euch jetzt erzählt haben, habe ich von Sophies Mama erfahren. Ich habe aber Sophie tatsächlich auch einmal kennengelernt. Der Vater kam nie, Leon auch nicht und die Oma auch nicht. Aber die hat ja sowieso schon den größten Teil der Arbeit
die
erledigt
hat,
gehabt.
Hat viel gemacht, die Oma,
ganz
die war cool.
Genau, so war es.
Aber auch wenn es sich schlimm anfühlt und gerade Weihnachten wieder so ein Punkt ist, kann alles wieder gut werden. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch.
Genau, und ich möchte gerne als Schlusssatz sagen, dass es keine Beziehungen ohne Verletzungen gibt, und zwar gar keine, zwischen niemandem. Und wenn man bereit ist, sich auseinanderzusetzen, können auch neue Chancen entstehen, weil Wunden können heilen, wenn man was dafür tut.
Vielen Dank, Andrea. In diesem Sinne wünschen wir euch ganz schöne Weihnachten und freuen uns, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören.
Jeden Dienstag die Paarflüsterei.
Ein wunderschönes Fest.